Franz war einst Mitglied unserer Kirche. Und als er Mitglied geworden war, hat er regelmäßig alle Gottesdienste und die Bibelstunden besucht. Und er war auch bei jedem Anlass unter der Woche dabei. Aber dann, nach einiger Zeit, ließ er zunehmend Gottesdienste ausfallen und kam schließlich einmal gar nicht mehr. Er beantwortete meine Anrufe nicht. Nachdem er mehr als einen Monat nicht mehr erschienen war, da konnte ich ihn dann doch per E-Mail erreichen und ich fragte ihn, was ist los? Was sind deine Gründe, warum du nicht mehr kommst? Und seine Antwort darauf war sehr knapp. Er sagte einfach, meine Gründe sind meine Gründe. Die Gründe von Franz, nicht mehr zur gemeinsamen Anbetung zu kommen, erfuhr ich nie wirklich. Und es gibt sicher unzählige Gründe, warum Gläubige nicht oder auch nur an einem Teil der gottesdienstlichen Veranstaltungen teilnehmen. Und es sind in den meisten Fällen sind es ihre Gründe. Vielleicht hast du schon gedacht, ich weiß, ich sollte, aber ich mag nicht. Oder es gibt andere Dinge, die mir zu dieser Zeit oder zu jener Zeit wichtiger sind. Stell dir einmal vor, Gott würde eine Reihe von Gründen, eben seine Gründe, festlegen, nach denen du nicht zum Gottesdienst kommen darfst. Zum Beispiel, weil du eine Behinderung hast oder weil dir ein Körperteil fehlt von Geburt oder durch einen Unfall oder weil du als Frau gerade deine Tage hast oder weil jemand in deiner Familie gestorben ist und du ihn berührt hast oder weil du eine Hautkrankheit hast. Diese Dinge würden dich unrein machen und du darfst deswegen nicht in die Gemeinschaft der Heiligen kommen, um Gott anzubeten. Denn dazu müsstest du vollkommen rein sein. Das können wir uns schwerlich vorstellen, nicht wahr? Aus unserer heutigen Position zumindest. Es ist doch selbstverständlich, dass wir am Tag des Herrn an den Gottesdiensten teilnehmen. Ob wir immer Lust dazu haben oder nicht, dann und wann überwinden wir uns dazu. Aber wie wäre es, wenn es plötzlich heißen würde, vielleicht da oben am Eingang, du kommst hier nicht rein, du erfüllst die Voraussetzungen nicht. Du hast einen der Mängel, die dich ausschließen. So ging es tatsächlich vielen Menschen zur Zeit des Alten Testaments. Auch dem Mann mit der Hautkrankheit, der Jesus begegnete. Es war ihm nicht erlaubt, auch nur in die Nähe eines Gottesdienstes zu kommen, bis er Jesus begegnete. Lasst uns diesen kurzen Bericht lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Das ist Gottes Wort. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Bericht. Wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten, dass du uns aufmerksam machst und dass du uns hören lässt mit Ohren des Glaubens und dass du uns verstehen lässt, was du uns hier sagen willst. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Dieser aussätzige Mann ist einer von der ganz großen Menge, die Jesus folgten, hinterherliefen. Die Volksmengen, die folgten Jesus, weil, wie es in den Versen direkt vor unserem Abschnitt heißt, weil sie erstaunt, ja begeistert davon waren, wie Jesus mit Vollmacht lehrte. Und dass sie ihm folgten, nachliefen, das heißt nicht, dass sie ihm gläubig und gehorsam nachfolgten. Nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall wollten sie mehr von ihm hören. Der Aussätzige, der sich ihm hier genähert hat, der war wohl nicht inmitten der Menge dieser Leute. Er durfte das ja nicht. Er musste, wenn er in die Nähe von Menschen kam, musste er ausrufen: Unrein, unrein, damit nicht jemand aus Versehen ihn berührte und dadurch auch unrein wurde. Aber der Mann ragte aus der Menge heraus auf eine andere Weise. Nicht, weil er nicht Teil der Menge war, sondern in einer besonderen Weise ragt er aus dieser Menge hinaus heraus, wo die anderen zumindest mehrheitlich einfach nur begeistert waren von der Lehre Jesu, war dieser Mann ergriffen von ihm. Er hatte besser und tiefer als die meisten verstanden, wer Jesus ist. Das erkennen wir an der Art und Weise, wie er sich Jesus nähert. Er nähert sich so, wie man sich Gott nähern muss. Mit Ehrfurcht und Glauben. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, nämlich in Vers 6, da lesen wir, dass wer sich Gott nähern will und sein Wohlgefallen erfahren will, der muss glauben, dass er ist. Das heißt nicht nur, dass er existiert, sondern dass er der ist, der er sagt, der er ist. Und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. So muss man sich Gott nähern. Und so hat sich dieser Mann Jesus genähert. Wir wissen nicht, wie viel genau der Mann von der Lehre Jesu verstanden hat. Es wird hier nicht genau beschrieben. Aber er hat verstanden, wie man sich Gott nähern muss. In Ehrfurcht und mit Glauben. Seine Ehrfurcht drückt er aus, indem er sich vor Jesus niederwirft, wie man sich vor einem König niederwirft, in den Staub. Und Matthäus zeigt in seinem Bericht, wie wichtig der Zusammenhang ist zwischen der Lehre Jesu und seinen Wundern, seinen Heilungen. Es ist nicht sicher, ob der Mann direkt nach der Bergpredigt zu Jesus kam und dann geheilt wurde. Matthäus hat in seinem Evangelium eine ganz besondere Anordnung der Berichte gewählt. Er hat so die die Lehrteile gruppiert und dazwischen die Ereignisse, die chronologischen Ereignisse dazwischen geschrieben. Und damit, dass er aber die Geschichte von dem Aussätzigen gleich nach der Bergpredigt platzierte, da zeigt er, dass seine Heilung eine Bestätigung der Lehre Jesu ist. Die Vollmacht seiner Lehre, der Lehre Jesu, wird durch seine Zeichen bestätigt. Die Wunder, die Jesus tut, sind nicht einfach nur übernatürliche Wohltaten oder um zu zeigen, was er kann. Sie sind Wohltaten, die für diejenigen, die sie empfangen, schon das Leben in dieser Welt erleichtern, verbessern, verschönern. Es sind wunderbare Wohltaten, die Jesus an den Menschen tut. Lahme können wieder gehen, Blinde können wieder sehen, Taube wieder hören und so weiter. Sie müssen nicht mehr betteln, sondern können ihren Lebensunterhalt selber erarbeiten. Das konnten sie vorher nicht mit ihrer Behinderung. Und sie können wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Krüppel und Behinderte wurden normalerweise abschätzig angesehen und behandelt. Im Allgemeinen dachte man, dass ihre Leiden Gottes Strafe seien für bestimmte Sünden, die sie getan hatten. Wenn sie geheilt wurden, dann wurden sie von diesem Makel und von dieser Verachtung befreit. Und so waren die Heilungen, die Jesus vollbrachte, sicherlich herrliche Wohltaten. Aber sie waren eben noch viel mehr. Die Wunder Jesu sind Zeichen. Sie werden immer Zeichen genannt im Neuen Testament. Zeichen, die geistliche Wahrheiten abbilden. Zuerst sprechen körperliche Lahmheit, Blindheit, Taubheit davon, dass wir Menschen im natürlichen Zustand geistlich Lahme, geistlich Blinde und geistlich Taube und so weiter sind. Und wenn Jesus sie heilt, dann zeigt er damit, dass er gekommen ist, um uns geistlich zu heilen, damit wir in Gottes Wegen gehen, nicht mehr lahm sind, sondern in Gottes Wegen gehen können, dass wir geistlich sehen und erkennen können und Gottes Reden hören können. Und ich glaube, dass Matthäus ganz bewusst zuerst von der Heilung des Aussätzigen berichtet. Weil unsere geistliche Unreinheit zuerst beseitigt werden muss, bevor wir geistlich wandeln, gehen, erkennen oder hören können. Das ist die Bedeutung des Aussatzes, diese Unreinheit der Haut, die den ganzen Körper bedeckt. Sie spricht von der Unreinheit der Sünde, die uns gänzlich bedeckt, wie schmutzige Kleider. Und dieses Bild sehen wir auch bei dem Priester Joshua, von dem wir gelesen haben vor der Predigt. Die schmutzigen Kleider, die er anhatte und mit denen er da vor Gott stand, die symbolisieren die Unreinheit, die von seiner Sünde stammen und die es unmöglich machte, vor Gott zu stehen und ihm zu dienen. Als der Herr ihn dann davon befreite und reinigte, sauber bekleidete, bekam er Zugang zu Gottes Heiligtum. Der Aussätzige, der Jesus begegnete, er erfuhr seine Reinigung aus demselben Grund. Er konnte bis dahin nicht in den Tempel gehen, um anzubeten. Nicht einmal unter die Leute gehen konnte er. Sobald andere Menschen in seine Nähe kamen, musste er rufen, unrein, unrein. Und das musste er nicht deshalb, weil seine Hautkrankheit ansteckend war. Es war deshalb so angeordnet, weil die Menschen, wenn sie etwas oder jemand Unreinen berührten, auch unrein wurden. Diese Unreinheit war eine kultische Unreinheit. Neben dem Aussatz gab es noch viele andere Gebrechen, Krankheiten oder Zustände, die einen Menschen unrein machten, für eine Zeit oder solange er in diesem Zustand war, und ihn deshalb vom Zugang zum Heiligtum ausschlossen. Und Gott hat das so eingerichtet, um uns etwas zu lehren, nämlich um uns zu lehren, dass wir durch die Sünde Adams, die wir alle geerbt haben, krank, verkrüppelt, unrein sind und deshalb nicht in Gottes Nähe kommen können. Das ist unsere Natur, unser natürlicher Zustand. Wir alle. Gott hat auf diese Weise die Unreinheit sichtbar gemacht, indem er diesen Aussatz kommen ließ. Und er lässt uns so besser verstehen, wir müssen zuerst gereinigt werden, bevor wir in Gottes Nähe kommen können. Der Aussätzige war nicht nur aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen, sondern auch von der Gemeinschaft mit Gott. Die Sünde verunmöglicht echte Gemeinschaft unter Menschen, verunmöglicht die Gemeinschaft mit Gott. Der Aussätzige durfte keinen Gottesdienst besuchen. Und das war für ihn viel schlimmer als für viele heute so individualistisch geprägte Christen, die sagen, man kann Gott ja auch zu Hause, im Wohnzimmer, vor dem Bildschirm oder in der Natur anbeten. Das hätte der Aussätzige auch tun können, nicht wahr? Der Mann hat erkannt, dass Jesus ihn aus seinem elenden Zustand retten kann. Hat er verstanden, was sein Aussatz bedeutet? Dass er auch von der Unreinheit seines Herzens befreit werden muss, nicht nur von der äußerlichen Unreinheit? Matthäus berichtet uns das nicht konkret. Aber wenn der Mann die Bergpredigt gehört hat und diese seinen Glauben bewirkt hat, dann verstand er zumindest etwas davon. Ist es nicht so, in dem Moment, wo wir das erste Mal zu Jesus kommen und seine Rettung suchen, da verstehen wir nur zu einem winzig kleinen Teil, wovon wir gerettet werden müssen, nicht wahr? Wir erkennen niemals das ganze Ausmaß unserer Sünde und Unreinheit, die uns völlig durchzieht, unser ganzes Wesen. Diese Erkenntnis kommt erst mit unseren Erfahrungen des Lebens als Christen. Wenn der Herr uns nicht von der geistlichen Unreinheit rettet, sondern uns auch erkennen lässt, wie lahm, blind, taub und stumm wir in geistlichen Dingen sind. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir immer wieder mit dem Apostel Paulus ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Der Aussätzige erfuhr zuerst einmal, dass sein Glaube geweckt wurde. Und diesen wandte er dann sogleich an, indem er sich in Ehrfurcht vor dem Gottessohn niederwarf und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich bin sicher, dass er das ganz bewusst so sagt. Er sagte nicht, wenn du willst, kannst du mich heilen, sondern er sagt, reinigen. Das ist es, was Jesus will. Er will ihn reinigen und er tut es auch. Und er fasst ihn an. Es ist unerhört. Er fasst den Unreinen an, den Aussätzigen. Das durfte ein Mensch nicht tun. Sonst würde er selber unrein. Aber nicht Jesus. Er ist so vollkommen rein, dass ihm unsere Unreinheit nichts anhaben kann. Und nicht nur das. Seine Reinheit reinigt uns. Jesus zeigt mit dieser Handlung, dass derjenige, der glaubt, seine Reinheit zugeeignet, zugesprochen bekommt. Er hat unsere Unreinheit getragen, der Vater hat sie ihm auferlegt und ihn dafür verurteilt und verstoßen, damit wir davon befreit werden können. Und er hat uns die Reinheit seines Sohnes geschenkt, zugeeignet, zugesprochen. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Luther nannte das den fröhlichen Tausch. Unsere Unreinheit wurde auf ihn gelegt und wir bekommen seine Reinheit. Matthäus berichtet uns nichts über die Freude, die diesen Mann überwältigt haben muss, als er von einer Sekunde auf die andere völlig rein war. An anderen Stellen in den Evangelien lesen wir davon, dass ein Geheilter umherspringt und vor Freude tanzt. Oder dass sie es überall herum erzählen, was Jesus ihnen getan hat. Hier lesen wir nur, dass Jesus es ihm verbot, es weiter zu sagen. Er hat ihm verboten, das weiter zu erzählen. Sag es niemandem. Warum hat er das gesagt? Sollte dieser nicht Zeugnis geben von dem, was Jesus an ihm getan hat? Will Jesus nicht, dass die Leute erkennen, wer er ist und was er kann und was er tut? Ja, gewiss. Aber was der Herr nicht sucht, ist Propaganda, falsche Begeisterung über diesen Wunderheiler. Es sind ihm große Mengen von Leuten nachgelaufen, die nur seine Wunder sehen wollten. Durch die Wunder unterhalten werden wollten oder sonst auf falsche Weise von ihnen profitieren wollten. Und Jesus möchte nicht, dass sein Dienst behindert wird durch Massen von Leuten, die ihm zujubeln oder ihm zulaufen, um ihre Schaulust zu befriedigen. Was er will, ist, dass sein Dienst, der Grund seines Kommens, richtig verstanden wird. Er sagt zu dem Geheilten, erzähle es nicht allen rundherum, sondern sage es den richtigen Leuten. Denen, die das jetzt hören und verstehen müssen. Erstens sollte er ganz nach dem geltenden Gesetz Gottes handeln. Und nach diesem Gesetz musste jemand, der vom Aussatz geheilt ist, sich dem Priester zeigen. Vielleicht habt ihr euch schon einmal damit abgemüht oder gar gequält, diese ausführlichen Bestimmungen im Gesetz des Mose, die Bestimmungen für den Umgang mit Aussatz zu lesen. Es gibt kaum ein ausführlicheres Gesetz, ausführlichere Ausführungen, Anweisungen für die Priester als für den Umgang mit Aussatz und allfälliger Heilung davon. Der Priester wusste darum genau, was er alles beachten muss und wann er jemanden wirklich als geheilt, gereinigt erklären kann. Und das war exakt die Absicht Jesu mit seiner Anweisung an den Geheilten. Er sollte vom Priester und damit von Gott nach seinem Gesetz, sollte er als rein erklärt werden. und somit wieder zum Gottesdienst zugelassen werden. Und wenn er dann die zugehörige Opfergabe brachte, dann war das für alle sichtbar und bestätigt. Dieser Mann ist wieder eingesetzt. Er hat Zugang zur Anbetung Gottes, Zugang zur Gemeinschaft der Heiligen, denn er ist gereinigt. Und das Opfer, das er brachte, die Opfer weisen ja auf Jesus hin, der das letzte, das einmalige und endgültige Opfer für unsere Reinigung ist. Er ist derjenige, der uns rein macht von aller Unreinheit. Er ist derjenige, der uns in die Gemeinschaft mit Gott zurückbringt. Er ist derjenige, der es möglich macht, dass wir am Gottesdienst teilhaben dürfen und all die Segnungen davon erfahren dürfen. Das ist das Zeugnis, das der Mann geben soll. Die Priester sollen erkennen, dass Jesus derjenige ist, den sie mit all den Bestandteilen ihres schattenhaften Gottesdienstes ankündigen und vorschatten. Sie sollen erkennen, nicht ihre Symbolhandlungen, nicht ihre Opfer sind es, die die Menschen reinigen und mit Gott in Gemeinschaft bringen, sondern Jesus ist es. Was nehmen wir mit von diesem kurzen Bericht? Was hat er für uns für eine Bedeutung, für unser Leben mit dem Herrn? Ich denke, ganz vieles. Lasst mich einige Worte kurz dazu sagen. Zunächst sollten wir verstehen, dass Jesus mit jedem von uns, wenn wir glauben, das tut oder getan hat, was er mit dem Aussätzigen getan hat. Nicht äußerlich. Einige von uns hatten vielleicht schon oder haben mit einer Hautkrankheit oder Hautausschlag zu kämpfen. Aber auch alle anderen unter uns, die das nicht haben, auch keine Behinderung haben, sind dennoch von Natur vollkommen unrein und können nicht die Gemeinschaft mit Gott genießen, von Natur. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie können nicht teilhaben an dem, was Gott uns geben kann, will. Aber durch den Glauben an Jesus Christus konnten wir gereinigt werden, ohne dass wir nur das Geringste beigetragen hatten. So wie Jesus zu dem Aussätzigen nur das Wort sprach, sei gereinigt, und es geschah. So hat er uns gereinigt, und es ist wahr. Wir sind als rein erklärt. Durch das Wunder der Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes, die durch Jesus zu uns kam, schätzt du sie wirklich genügend? Zeigst du mit deinem Leben, dass du diese wunderbare Gnade Gottes schätzt? Bist du dir bewusst und überaus dankbar, dass du nur aufgrund dieser Gnade überhaupt heute hier sein darfst? Natürlich, du wurdest nicht gezwungen, aber du dürftest nicht hier sein, wenn du nicht gereinigt würdest, worden wärst von dem Herrn Jesus. Bist du dir das bewusst? Die Frage, muss man denn jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen? Oder muss man denn sogar zweimal hingehen? Oder ist das nicht etwas zu viel verlangt? Diese Frage scheint im Licht der wunderbaren Gnade Gottes absurd, oder nicht? Ich bin überzeugt, und ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung, mit meiner Schwachheit auch, dass uns so oft Freude und geistlicher Eifer fehlen, weil wir vergessen haben oder weil wir uns daran gewöhnt haben, wie groß und wunderbar Gottes Gnade in unserer Erlösung und Reinigung ist. Wir verstehen nicht genügend, was für ein Wunder Gott an uns getan hat. Und wir haben uns daran gewöhnt und wir haben es fast vergessen, welch große Erlösung es ist, dass er uns von dem ekelhaften Dreck unserer Sünde gereinigt, gerettet hat. Wenn wir das verstehen würden, dann würden wir jede Gelegenheit nutzen und zum Anbetungsort eilen, in heiliger Unruhe, so wie Psalm 55 das sagt. Und dem Herrn singen, wie wir es gleich auch tun werden, o wunderbare Gnade, die eine elende Kreatur wie mich gerettet hat. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden, ich war blind, jetzt sehe ich. Es war Gnade, die mich Gott zu fürchten lehrte und Gnade, die meine Angst überwand. Wie kostbar erschien die Gnade zur Stunde, da ich glaubte. Wenn wir einmal dort in Gottes Herrlichkeit 10.000 Jahre verbracht haben, hellstrahlend wie die Sonne, dann haben wir nicht weniger Tage, Gottes Lob zu singen, als da wir damit anfingen. Amen.